ARD.
Grüße gehen raus an alle Urlauber. Explizit sind damit Jens Walbrot und Tobi Schäfer gemeint. Aber zur Erinnerung, zu Hause ist es am schönsten. Da werden die Zweitligasiege gefeiert und da ist auch Conny Kleine.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Gruß an Tobi und an Jens. Hier ist es auch ganz schön. Hier ist so ein kleines Ding, wo drauf steht, herunterfahren.
Nicht. Mach das nicht.
Das drücke ich dann am Ende, ne?
Schön, dass du da bist, Conny.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen über die zweite Liga, die wieder da ist, die wir Volley nehmen und die Vereine auch Volley genommen haben am ersten Spieltag, oder?
Ja, voll. Also wir schauen ein bisschen zurück, schauen ein bisschen nach vorne, weil wir ja am Sonntag keine Folge hatten, keine explizite Rückblicksfolge. Es ist die letzte Folge, in der wir uns nur mit der zweiten Liga beschäftigen. Und es gibt aber auch einiges zu besprechen. Zum Beispiel, was ist denn mit den Favoriten los? Wer hat dich am meisten überrascht am Wochenende?
Ja, es war das... Sagt man schon, das große Favoritenstolpern nach dem ersten Spieltag, kann man schon sagen. Also es hat mich schon überrascht, dass der selbsternannte Favorit, Hertha BSC, dann in der ersten Halbzeit zumindest so untergegangen ist gegen Schalke. Dabei hat Schalke nicht so viel gemacht, sondern tatsächlich einfach nur ist gerannt und hat alle überrascht, auch sich selbst, glaube ich, die Fans auch und halt Hertha auch. Da hat Hertha nicht so viel Anknüpfungspunkte gefunden. Und ansonsten hat, glaube ich, auch nur Hannover geliefert von denen, die man vorher auf dem Zettel hatte, ne?
Ja, Düsseldorf komplett untergegangen gegen die Arminia. Da würde ich sagen, war auch ein bisschen, die Schiedsrichterentscheidungen sind so ein bisschen gegen Düsseldorf gelaufen. Also einmal die Szene mit der gelb-roten Karte, wo ich finde, musst du nicht unbedingt, wenn es dann die zweite gelbe ist, so entscheiden. Es ist ein leichter Schubser. Die Elfmeterentscheidung auch super unglücklich. Der Ball springt vorm Oberschenkel an die Hand. Aber es läuft dann halt eben so, dass Bielefeld das Spiel dreht. Und ich muss auch sagen, dass Bielefeld mich sehr positiv überrascht hat.
Das stimmt. Die Alm surft weiter auf der Welle von der letzten Saison. Das ist tatsächlich so. Mitch Kniet kann das. Seine Mannschaft auch. Nichtsdestotrotz hat Fortuna Düsseldorf, finde ich, klar, auch unglücklich verloren. Das liegt vor allen Dingen am Schiedsrichter, der sich da, sag ich mal, sein eigenes Korsett irgendwie eng von Anfang an gezurrt hat. Aber sie haben halt auch zum Teil verdient verloren, weil sie 4 Tore kriegen in der regulären Spielzeit. Mhm. Nach 100 Minuten kriegen sie 5 Tore. Werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber sie verteidigen keine Standards. So. Mhm. Und sie sind noch uneingespielt. Trotzdem macht Itten mir gute Laune, wenn er da vorne spielt und auch, die gehen ja auch zwischenzeitlich verdient in Führung, die Fortuna. Und auch der Rasmus, der da am Start ist, kann Fußball spielen und lass die sich mal ein bisschen einspielen. Ich glaube, das wird denen jetzt zu Hause gegen Hannover dann nicht nochmal passieren, dass sie 4 oder 5 Gegentore kriegen.
Und man muss ja auch sagen, die Fortuna hat sich damit in eine lange Reihe von Bundesligisten eingereiht, die Arminia vergangene Saison unterschätzt haben.
Das stimmt.
Also das ist ja tatsächlich so. Bielefeld hat die Mannschaft fast komplett zusammengehalten und da kannst du dann halt schon sagen, dann kannst du so eine Euphorie mit Pokalfinale und mit Aufstieg einfach viel leichter mitnehmen.
Ganz genau. Und der Fortuna-Spieler heißt Rasmussen.
Rasmussen.
Ja. Und nicht Rasmus. Ja.
Dann die Absteiger, die Bundesliga-Absteiger, Bochum und Kiel.
Ja, wollen wir mit Kiel mal anfangen? Also das war ja schon so, die haben in Paderborn gespielt. Das ist tatsächlich ein Verein, der auch unter dem neuen Trainer schon auch weiterhin die DNA hat, die der Verein, sag ich mal, in der vergangenen Saison unter Kwasniok hatte. Die hören nicht auf, Fußball zu spielen. Das gilt auch in der 9. Minute in der Nachspielzeit. Und da muss ich Kiel schon einen kleinen Vorwurf machen, weil man hatte das Gefühl, nach dem 1-1, das wunderschön war, hat man sich in Kiel als Bundesliga-Absteiger gedacht, das ist also ein Punkt in Paderborn, somit kann man starten. Und dann kommt die zweite Liga. Und so einfach ist es nicht, Kiel, da einfach einen Punkt mitzunehmen. Deswegen die zweite Liga, hat am Ende dann tatsächlich noch immer eine Überraschung parat. Mhm. Und das hat Kiel zu spüren bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das war tatsächlich eins der Spiele, die mir am wenigsten Spaß gemacht haben. Es war schon am Anfang viel Krampf dabei. Vielleicht war es aber auch einfach diese, man sagt ja, diese Liga ist so ausgeglichen wie noch nie. Jens hat ja auch irgendwie jeden als möglichen Aufsteiger auf dem Zettel gehabt.
Deswegen gab es auch so viele Unentschieden.
Deswegen gab es kein einziges Unentschieden. Ja. Und am Ende, glaube ich, war es ganz gut für die Tipprunden, weil es haben ja wirklich bis auf Braunschweig nur Heimmannschaften gewonnen.
Ja, das ist so. Und Kiel muss sich erstmal, glaube ich, auch freischwimmen in der zweiten Liga. Paderborn hat gewonnen unter dem Trainerdebüt. Und das ist, glaube ich, dann am Ende vielleicht auch sogar verdient, weil sie es am Ende mehr wollten als der Gegner aus Kiel. Bochum, haben die zu irgendeinem Zeitpunkt den Sieg gewollt, aus deiner Sicht?
Also ich glaube, Bochum muss sich auch, obwohl die ja jetzt gar nicht so lange weg waren, aber muss sich auch nochmal an zweite Liga gewöhnen. Das ist dann, du bist halt nicht mehr der Underdog, der sich da hinten reinstellt und irgendwie hofft, einen Konter zu kriegen.
Ja.
Und dann triffst du halt auf einen Darmstadt, das einen Littberg hat.
Ja, also Littberg, sage ich, weil er so angezündet gespielt hat. Ja. LIT groß, Littberg, das ist fantastisch. Ich würde gerne, dass der halt noch länger bleibt.
Ja, was ich jetzt gehört habe, der ist ja irgendwie in der ägyptischen Liga im Gespräch, was mich dann doch sehr wundern würde. Also das ist dann halt einfach so, du gehst doch nicht, wenn du gerade so on fire bist und das Transferfenster ist ja noch offen. Das heißt, es kann ja auch sein, dass noch die Premier League, die zweite englische Liga, die Bundesliga, dass da irgendjemand noch anklopft, bin ich mir relativ sicher.
Mhm.
Aber Florian Kohfeldt hat auch gesagt, er glaubt eigentlich nicht, dass der Liedbeck Darmstadt noch verlässt.
Ich arbeite mit Isak jeden Tag zusammen und Isak ist maximal committed hier. Er hat gebrannt, er hat sich gefreut auf dieses Spiel, er ist total da. Und wenn wir sind ein ambitionierter Zweitligist, aber wenn was Unmoralisches kommt, dann müssen wir uns natürlich mit solchen Themen beschäftigen und auch Isak beschäftigen, das ist total okay.
Ich habe was gehört von Pyramids FC, musste ich nachgucken, ist ein Verein in Ägypten und also da gibt es schon Schätze, ne? In Ägypten generell.
In Pyramiden.
Ja. Und zum Beispiel auch in Gräbern und generell auch unterm Sand. Und wenn da noch was ausgegraben wird, keine Ahnung, wenn was Unmoralisches kommt, kann der schon gehen. Ich fände es cool, wenn er bleibt. Das gilt auch für einen Silla oder für einen Futkoi, auf den wir vielleicht noch gleich kommen. Das sind Jungs, die Bock machen und das vom ersten Spieltag an in der zweiten Liga.
Voll, also die haben Bock, irgendwas zu zeigen. Ich fand, um auf Bochum nochmal zurückzukommen, ich fand es krass, wie schwach die bei Standardverteidigung waren, weil ja eigentlich beide Trainer sich vorher einig waren, dass das Thema sein wird und dass Bochum da einfach größenmäßig überlegen ist und dann war es sehr naiv verteidigt, fand ich.
Ja, also es war ein klassischer Fehlstart von einem Bundesliga-Absteiger, schwer ins Spiel gekommen, danach harmlos viel zu einfache Gegentore, aber ich will es positiv drehen, sie haben Dieter Hecking auf der Trainerbank und sie haben auch nach dem 1:4 weiter nach vorne gespielt, mal aufs Außennetz getroffen und so, sie haben sich nicht komplett ergeben, also wenn da mal einer reinfällt, dann kann es vielleicht noch irgendwo mal spannend werden, vielleicht wird das in den kommenden Spieltagen ja bei so einem Rückstand dann nochmal wichtiger. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Hecking da unter der Woche schon den ein oder anderen Medizinball rollen lässt, um dann das zu verhindern im Heimspiel.
Ja, und die schlechte Nachricht für Bochum ist, als nächstes geht's gegen Elversberg und Elversberg hat gegen Nürnberg was geschafft, was vergangene Saison eigentlich nie vorgekommen ist, nach Ecke per Kopf getroffen.
Ja.
Klingt jetzt so, als wäre Bochum da nicht optimal vorbereitet, wenn das auf einmal auch zu den Qualitäten der Elversberg.
Ein Spiel, auf das ich mich freue, das in jede Richtung gehen kann. Also es kann sein, dass Bochum
gegen Elversberg.
Ja,
jetzt.
Mhm. Also dass Bochum sich da rehabilitiert, dass Elversberg genau da weitermacht, wo sie aufgehört haben. Und vielleicht wird es ja ein Unentschieden, aber das will ich jetzt nicht beschreien nach dem ersten Spieltag.
Ja, Darmstadt spielt dann in Nürnberg am kommenden Wochenende. Das heißt, die haben einfach einmal so die Gegner durchgeswitcht.
Ja.
Und Nürnberg ja auch mit diesem Unglücklichen, sag ich mal, oder unglücklich ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber halt spätes 0:1 kassiert, eben nach einem Standard. Das Spiel war lange ausgeglichen. Elversberg hatte irgendwann vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel, aber auch nicht die Offensivaktion. Also ich glaube, in Nürnberg hatte man sich auch schon auf 0:0 eingestellt.
Ja, glaube ich auch.
Aber ging halt dieses Wochenende, also es musste ja ein Sieger her.
Ja, sprech mal mit den Nürnbergern und Nürnbergerinnen. Das ist tatsächlich so, dass die seit 2019, glaube ich, kein Auftaktspiel mehr gewonnen haben. Und das ist auch so ein Verein, der, glaube ich, noch darauf warten muss, bis die Mannschaft wirklich steht. Und da spreche ich vor allen Dingen aus Sicht von Janda oder Transfers und so. Ne? Mhm. Das kann immer noch in alle Richtungen gehen. Gefühlt sind die erst immer am 4., 5. Spieltag da. Und dann ist schon einiges passiert. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass im Frankenland so ein bisschen dieses Aufstieg dann immer noch im Kopf drin ist und verankert ist. Dabei haben die dann immer so eine noch unperfekte oder unfertige Mannschaft mit jungen Spielern. Und ich weiß auch nicht, in wie fest da Miro Klose im Sattel sitzt, wenn die da irgendwie jetzt den Saisonstart total vergeigen. Ich will es nicht beschreien, nichtsdestotrotz, sie sind noch nicht komplett. Jetzt haben sie, glaube ich, im nächsten Wochenende ein Heimspiel. Ja. Das sollte dann vielleicht nochmal den ordentlichen Push geben. Ansonsten sehe ich es da eher langsam starten in Nürnberg. Ja.
Aber du hast das Thema unperfekte Mannschaft angesprochen. Das war eigentlich das, was ich von Hannover erwartet habe. Also dass es einfach dauert, weil du hast so viele Abgänge, du hast so viele Neuzugänge. Die halbe Startelf waren neue Spieler.
Sind aber gute gekommen zum Teil, ne, finde ich.
Auf jeden Fall. Und du hast im Prinzip eine halbe Halbzeit gebraucht. Und dann hattest du, also am Anfang, finde ich, hatte man schon noch das Gefühl gegen Kaiserslautern, dass es braucht, dass die Abläufe noch nicht so stimmen. Und dann auf einmal siehst du Fußball, den viele ja auch so erwartet haben, warum Hannover auf den Aufstiegszetteln drauf ist.
Ja, ich glaube, Christian Titz ist somit der glücklichste Trainer, vielleicht mit Miro Muslic noch zusammen nach dem ersten Spieltag. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen überraschend für alle, dass Christian Titz da jetzt von Magdeburg nach Hannover geht und der totale Angriff soll da irgendwie jetzt erfolgen, nach oben und so. Sie haben gewonnen Und das ist erstmal egal wie, da fragt am fünften Spieltag keiner mehr nach und sie haben geliefert und ich bin mal gespannt, es kann ja nur noch ein Gespielter werden eigentlich bei Hannover 96, die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen in dieser Saison.
Ja, und ich finde, bei Kaiserslautern hast du dann halt auch die Abgänge in der Offensive gemerkt. Ja. Ne? Also defensiv wirklich stabiler als vergangene Saison. Aber wenn du dann halt keinen Ragnar Acher hast oder einen Karloc, dann ist es schwierig. Wer soll da die Tore dann schießen?
Auch das ein super Spiel. Samstag 20:30 Kaiserslautern, Schalke 04. Schalke kann anscheinend Fußball spielen. Kaiserslautern kommt mit einer Niederlage zum ersten Heimspiel. Die werden da von den Fans getragen werden. Auch das kann knallen. Auch das, finde ich, erstmal klingt nach unentschieden. Aber das klingt eigentlich so wie jedes
Fußballspiel. Ja, aber wenn dann so ein 3-3 oder so. Also ich erwarte da offensiv schon ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, Kaiserslautern hinten die Stabilität reingekriegt hat, so ein bisschen auf Kosten der Offensive.
Ja.
Aber das ist ja auch was, woran du jetzt unter der Woche arbeiten konntest. Und Schalke, diese junge Unbeschwertheit. Also die sind ja fast mit einer U21 da angetreten gegen die Hertha und ich fand, die hatten alle Bock und ich musste an dieses Plakat denken, was die Fans am letzten Spieltag hochgehalten haben mit diesem schöne Sommerpause, ihr Versager. Mhm. Und ich hatte echt das Gefühl, auf Schalke hat man sich das so zu Herzen genommen und die wollten beweisen, dass sie auch anderen Fußball spielen können.
Ja, aus Schalker Kreisen hört man, dass der Miron Muslic, der neue Trainer, der ja auch sehr unbekannt war und jetzt immer noch ist, vielleicht jetzt nicht mehr seit Freitag so, schon auf den Pressekonferenzen spricht wie ein Löwe, so nach dem Motto, ja, aber er lässt halt auch Taten folgen so. Und wenn die Mannschaft diese Grundtugenden auf den Platz bringt, dann ist sie auch erstmal nicht schlecht. Mich hat es eher überrascht, dass Hertha sich davon überrumpeln lassen hat und mit dem Kader, den sie haben. Deswegen, also ich würde auch erstmal die Bremse drücken. Schalke spielt jetzt gegen Kaiserslautern, dann Heimspiel Bochum, dann in Dresden, glaube ich. Das sind 4 Spiele, die man auch erstmal irgendwie hinter sich bringen muss und dann kann man erstmal auf die Tabelle gucken, vielleicht.
Ja, bis dahin natürlich. Erstmal nicht, glaube ich. Also das Einzige bei der Tabelle fand ich spannend, irgendwie ganz oben stehen die, die ich als mögliche Absteiger auf dem Zettel hätte und ganz unten die, die eigentlich als sichere Aufsteiger gehandelt wurden. Ich glaube, die Hertha hat sich auch selbst ein bisschen zu sehr auf dieser Favoritenrolle ausgeruht. Also da war man ja gefühlt schon vor dem ersten Spieltag sicher, naja, dieses Jahr wird es ja was mit dem Aufstieg.
Ich finde es gut, dass sie so kommunizieren. So. Also man muss auch da ins Risiko gehen. Ich meine, was sollen sie auch jetzt so anderes sagen? Man kann es vielleicht so ein bisschen hinter versteckter Hand so sagen, so, aber ich finde das gut und dann kriegst du halt mal auf die Mütze. Ich glaube, am Ende mit Glück geht der Rese-Freistoß rein und die spielen 2-2 und so. Ich glaube auch, dass denen das nicht passiert nächste Woche.
Schalke hätte aber auch schon höher führen können zur Pause.
Ja, stimmt.
Ja, also natürlich hast du als Hertha dann, also ich finde es auch gut, wenn es kommuniziert wird. Es muss halt irgendwie auf dem Platz auch zu sehen sein und halt nicht in Spiele so arrogant fast reinzugehen. Also die haben sich ja komplett überraschen lassen.
Ja, und das mit einfachen Tugenden so, ne?
Ja.
Ich glaube nicht, desto trotz, dass Hertha ein anderes Gesicht zeigt am Wochenende zu Hause gegen den KSC. Das ist auch für mich so ein Topspiel und auch da wird sich zeigen, wer dann da am Ende die Oberhand hat. Der KSC hat ja Preußen Münster geschlagen, gerade so. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Auch das ist, steht in den Sternen.
Wollen wir noch über Katic reden? Der hat ja im Prinzip den Spielberichtsbogen alleine ausgefüllt.
Das ist richtig.
Mit Tor, längerer Verletzungsunterbrechung, dann nachdem er am Kopf getroffen wurde vom eigenen Mitspieler.
Ja, willkommen in der Liga.
Ja, und dann halt diese Aktion mit dem Handspiel, was ja fast aussieht, als würde er Volleyball spielen wollen. Also er geht ja wirklich ganz offensiv mit der Hand zum Ball. Kann man eigentlich nur damit erklären, dass er eine Gehirnerschütterung hatte und verwirrt war.
Ja, also mit dem Trikot ist es nicht mehr zu erklären, nach der ersten Halbzeit. Es ist tatsächlich so gewesen, also man sieht ja auch, glaube ich, in den Bildern, dass der nach diesem Zusammenprall erstmal vorher rausgeht und total benommen wirkt. Mhm. Und man sieht ja auch klar, dass der Teamarzt dem vierten Offiziellen signalisiert, Moment mal, der spielt hier nicht weiter, das geht nicht. Ja. Und aus meiner Sicht muss dann der vierte Offizielle dem Schiedsrichter auf dem Platz sagen, der spielt nicht weiter, der Teamarzt hat gesagt, das geht nicht und dann kann Katic noch so viel an der Seite rumfuchteln und weil er noch einen umgrätschen will oder so, dann kommt der nicht rein. Dann ist es einfach verboten.
Ich glaube, das ist halt wirklich mangelnde Kommunikation gewesen. Oder beziehungsweise man hat aneinander vorbeigeredet.
Ja, also Schalke hat ja auch gesagt, das waren Kommunikationsprobleme zwischen Mannschaftsarzt und vierten Offiziellen. Also auf den Bildern sieht man, dass der Mannschaftsarzt gesagt hat, Moment mal, der kommt auf gar keinen Fall wieder rein. Ich hätte einen Vorschlag und zwar, wenn einfach, also ein Spieler darf nur weiterspielen, wenn der Teamarzt das auch freigibt. Da muss einfach der Schiedsrichter aware sein und dem einfach dann zuhören. Und dann passiert das auch nicht. Und das haben wir echt alle im Fußball Deutschland Glück gehabt, dass der dann mit der Hand daran geht und nicht, dass das irgendwie noch einen Kopfzusammenstoß gibt, weil dann hätten wir einen richtigen Skandal gehabt. Es geht ja auch um Kopfverletzungen zu vermeiden und da gibt es ja extra nochmal 3, 4, 5 neue Regelungen dazu, um die Spieler zu schützen und dass beim ersten Spieltag sowas extrem schief gehen kann. Da sind wir ganz dran, glaube ich, ganz nah dran vorbeigeschraubt. Und so war das größte Skandälchen nur diese Netto-Nachspielzeit.
Ja, die war übrigens 8 Minuten 57.
Dann auf Schalke auch?
Auf Schalke, genau. Naja, gut. Waren 5 Minuten angezeigt, war dann aber eben durch diese ganzen Unterbrechungen und durch das Handspiel wurde das dann hinten raus noch verlängert.
Ja.
Und ja, ist oben mit dabei mit 8 Minuten 57, aber lange nicht die längste Spielzeit. Die gab es bei Paderborn gegen Kiel mit 10 Minuten 46. Also es ist jetzt nicht mehr 90 plus X, sondern 90 plus XX.
Ja.
Und da müssen wir uns alle dran gewöhnen.
Ja, also es ist schön, dass das so ist. Also für die Netto-Spielzeit, die soll ja auf mindestens mal 60 Minuten angelegt sein. Und aber es wäre auch super schön, wenn ich zum Beispiel im Urlaub schon das erfahren würde, dass das so ein Ding ist. Also Vorschlag, einfach auch mal offen kommunizieren vorher, liebe DFL. Wir machen das so, 30 Sekunden Minimum bei Auswechslung stoppen wir, 30 Sekunden Minimum beim Tor. Und das kommt alles drüber, das kommt alles drauf. Und dann haben wir ja erstmal gar kein Problem damit, sondern rechnen da alle mit. Fans, aber auch Spieler. Mhm. Ne? Also
ja, die Vereine waren ja auch überrascht.
Ja, das Problem ist ja richtig aufgeploppt bei dem Topspiel Fortuna gegen Bielefeld. Ich glaube, wenn du alle 22 Jungs da auf dem Platz fragst, nach 90 Minuten steht es 4-1, wollen wir das Ding abpfeifen, sagen alle ja. Das wäre so im Sinne des Fußballs. Vorher wurde nicht kommuniziert.
Das waren übrigens glatt 10 Minuten.
Ja, genau. Vorher wurde nicht kommuniziert.
10 angezeigten.
Genau, dass es tatsächlich länger geht. Und 9 waren ja wohl irgendwie Vorschlag.
Ja.
Dann hätten sich erstmal viel weniger Leute aufgeregt. Nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem mir dann noch zu viel. Also es gibt ja immer Regeln. Ich verstehe, was die DFL damit will und dass man auch mehr Netto-Spielzeit erzwingen will. Und vielleicht wird das auch normaler dann, wenn das alle Leute wissen und wenn das so gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz kannst du da das Spiel eigentlich aus Sinne des Fußballs halt abpfeifen. Ne?
Ja, ich finde, das Ding ist ja auch, also du hast eben ja gesagt, 60 Minuten Netto-Spielzeit ist das Ziel. Im Moment sind es 57 Minuten 30.
Ja.
Das heißt, so ganz weit bist du eigentlich nicht davon entfernt. Und dann wundert es mich doch, dass es mindestens doppelt so viel Nachspielzeit wie vergangene Saison in jedem Spiel gab. Also es war ja wirklich, du rechnest mit 4 Minuten, es gibt 8. Du rechnest mit 2 Minuten, es gibt 5, 6, die angezeigt werden. Und ich glaube, die Fußballer müssen ja dann länger spielen dadurch einfach. Du hast 10 Minuten mehr, die du auf dem Platz bist. Aber das wird zum Beispiel Zeitspiel ja nicht unterbinden. Also du hast diese pauschalen Ansagen, aber du musst, Verletzungen werden mitgestoppt. Wechsel, soweit ich weiß, wird nicht mitgestoppt.
Ich habe gelesen, dass auch pro Wechsel 30 Sekunden drauf gehen sollen.
Genau, aber es wird nicht gestoppt, ob der wirklich 30 Sekunden dauert
nein,
oder ob er länger
ist
dauert.
Pauschal. Es bleiben Pauschalitäten. Es ist tatsächlich auch so, dass, glaube ich, Taktik bleibt. Ja, das ist Zeitmanagement ist ein Taktikding im Fußball. Wenn es nicht so wäre, musst du die Uhr anhalten, immer wenn der Ball im Aus ist und so. Das wird nicht passieren, glaube ich.
Hoffentlich.
Genau. Und deswegen, Leute, kommuniziert das vorher. Dann wissen alle, es gibt sowieso viel mehr Nachspielzeit und dann regen sich viel weniger Leute auf. Und vor allen Dingen für die Spieler ist das auch ziemlich interessant, weil du konntest natürlich darauf wetten, dass Fortuna, so wie die Standards verteidigt haben, noch auf jeden Fall noch einen kriegt in 10 Minuten, weil die haben ja auch nicht mehr damit gerechnet, dass es noch weitergeht. Nee. Und vor allen Dingen 10 Minuten. Und das sind dann Tore, die am Ende vielleicht nochmal interessant werden.
In so einer engen Liga auf jeden
Fall. Ja, und das ist halt super nervig und das ist einfach am Ende ein Kommunikationsproblem. Genauso übrigens wie bei Katic. Also redet miteinander. Ja, gilt ja auch für Beziehungen und so. Man kann viel damit lösen. Einfach nur erstmal miteinander reden. Genau, redet doch mal miteinander.
Ja, mich hat es tatsächlich an die WM in Katar erinnert. Und da ist man ja relativ schnell, da ist man ja aber relativ schnell nochmal davon abgekommen, zumindest bei Spielen, die einfach entschieden sind.
Ja.
Weil klar, in 10 Minuten könntest du theoretisch auch 3 Tore schießen und dann vielleicht als Düsseldorf noch ausgleichen.
Ja.
Aber machst du das in Unterzahl, wenn du so schon am Boden liegst quasi oder denkst du dir einfach so, ja, die 10 Minuten hätte ich eigentlich lieber für die Nachbesprechung genutzt?
Ja, wie gesagt, es wäre für alle da auf dem Platz, auf der Alm, überhaupt kein Problem gewesen. Das ist halt so immer dieses Fußball-Feingefühl. Ich finde, das hat schon Schiedsrichter dann schon im Fußball so und das kann man dann da auch mal zeigen. So.
Voll.
Jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir, dass nächsten Spieltag auf jeden Fall nochmal nachgespielt wird. Und dann kann man aber trotzdem nochmal 5 Minuten früher abpfeifen.
Ich bin aber auch mal gespannt, weil die DFL ist ja eigentlich auch daran interessiert, dass man möglichst alle Spiele sich angucken kann, theoretisch von der Anpfiffzeit her.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel Samstag die Bundesliga-Konferenz jedes Spiel 10, 11, 12 Minuten Nachspielzeit hat, dann wird es ja irgendwann eng in Richtung Bundesliga-Topspiel. Dann hast du da ja immer weniger Vorberichterstattung bzw. Nachberichterstattung bei der Konferenz. Ja, also ich glaube, das ist ja fast wie damals bei den Fanprotesten, dass die Spiele auf einmal, du kannst nicht mehr damit rechnen, okay, 2 Stunden später ist durch.
Ja.
Nach dem Anpfiff, sondern Es wird sich immer weiter nach hinten rausziehen.
Das heißt, es müssen ja die so Dauerkarteninhaber müssen dann in der 90. gehen, ne? Und nicht erst in der 80. damit sie vom Parkplatz kommen. Das müssen die, also das ist auch eine Umstellung, finde ich. Für
ja,
die Fans.
Ich glaube, ja, man sollte vielleicht abwarten, bis die Nachspielzeit angezeigt ja. ist.
Es ist neu und es wird, glaube ich, normal leer, aber ganz greifbar ist es für mich noch nicht. Bin gespannt, was so nächstes Wochenende passiert. Es ist auf jeden Fall jetzt in aller Munde und das ist schon mal gut. Wäre geil, wenn das vom ersten Spieltag der Fall sein würde generell. Vielleicht gilt es ja für
wenn's
die Bundesliga.
Wenn es kommuniziert würde. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja unsere Regelschulung dann nächste Woche. Da wird uns das bestimmt auch nochmal erklärt.
Ja, super.
Werden.
Nach dem zweiten Spieltag, dann da ist sie gut angesetzt, finde ich.
Ja, da siehst du mal die Wertigkeit von Bundesliga und zweiter Bundesliga.
Bundesliga interessiert mich absolut nicht die Bohne gerade. Es ist so ein geiler erster Spieltag gewesen. Der zweite Spieltag kommt, dann ist DFB-Pokal und dann kann die Bundesliga auch langsam starten. Aber wir haben so viel Bock mit der zweiten Bundesliga. Ja. Das ist super. Ja. Also ich bin total beseelt.
Du hast vorhin schon mal die Trainer, die neuen Gesichter an der Seitenlinie angesprochen. Wollen wir die mal durchgehen?
Es gab erste Eindrücke. Wie willst du im ersten Eindruck machen?
Naja, die schönste Frisur ist ja schon klar, wer die hat. Vincent Wagner
ist Trainer von der SV Elversberg.
Kam von der zweiten Mannschaft von Hoffenheim.
Hat das Spiel gewonnen gegen Nürnberg, die den Ball nicht auf die Baustelle schießen, sondern halt eben das Tor kassieren. Und er sagt, er bleibt bei der Frisur, ne? Er geht nicht zum Friseur.
Er hat gesagt, das macht er erst, wenn sie das erste Mal verlieren. Jetzt spielen sie halt kommendes Wochenende in Bochum. Also könnte sein, dass da am Dienstag der erste Friseurtermin dann ansteht.
Ihr könnt den Mann mal googeln. Ich finde, das ist eine zeitlose Frisur. Ich habe drei Leute in meinem Umfeld, die haben die Frisur und die sind alle anderen Alters. Also ich habe einen, der ist 14. Es ist so ein Hipster-Cousin, kann man so sagen. Lieben Gruß, der hat diese Frisur. Dann Onkel, Mitte 50, hat diese Frisur. Und auch ein Opa, der auch so eine ähnliche Frisur hat, ein bisschen angegraut. Aber das ist ein zeitloses Ding. Und ich finde, also Elversberg muss auch erstmal ein Spiel verlieren.
Also eine Frisur wie der Name Paul.
Ja, so ein
bisschen. Irgendwann ist es dann ja, dann wird es ja länger. Dann
ja,
ist es ja wieder eine andere Frisur.
Da hast du recht, das habe ich nicht bedacht. Naja.
Dein Trainer-Highlight war wahrscheinlich Muslic. Gehe ich mal davon aus.
Naja, also das war auf jeden Fall das erste Highlight überhaupt am Spieltag, weil das die erste Halbzeit vom ersten Spiel war.
Das war auch das erste
Spiel,
ja.
Genau. Es ist aber so, dass der halt nicht nur redet wie ein Löwe, sondern dass die halt auch laufen wie ein Rudel Löwen. Läuft ein Rudel Löwen viel? Ich weiß nicht.
Wenn dann nur die Frauen, die Männer lassen ja jagen.
Ja, ja, ein Tierreich und so, genau. Schräger Vergleich. Aber im Endeffekt ist es so, dass der die Mannschaft im Griff hat, dass die Mannschaft füreinander läuft. Zumindest sah das jetzt so aus. Und dass er sich dann nachher nochmal bei den Fans bedankt, finde ich total in Ordnung. Da haben ein paar Leute so geschrieben, ja, irgendwie der Selbstdarsteller und so, da sehe ich ihn nicht so. Ich finde, er hat eine gute Dankbarkeit irgendwie nach dem Motto, ich darf diesen Verein trainieren und er weiß ungefähr, was es bedeutet. Zumindest vermittelt er das den Leuten. Und wenn die Mannschaft so spielt, dann muss sie sich vor keinem Club in der zweiten Liga verstecken. Und deswegen positiver Auftakt und ich bin gespannt, was jetzt am Betzenberg passiert.
Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt auf die Schalker jetzt. Ich muss sagen, als der Name es erstmal aufgetaucht ist, dachte ich so, hä?
Also,
wieder
alle.
Irgendein Trainer, der von irgendwo rausgezaubert wurde und da jetzt endlich der Schalker Heilsbringer sein soll, aber...
Es ist übrigens der 6. Trainer am ersten Spieltag der neuen Saison der vergangenen 6 Jahre. Also jede der vergangenen sechs Saisons sind sie mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet.
Jetzt wäre noch spannend, wie viele davon, also was... Die früheste Entlassung und die späteste war.
Ja, also.
Also, wie lange die dann immer durchgehalten haben.
Wir rechnen erstmal nicht damit, sondern nehmen Schalke erstmal so, wie es gerade ist. Und das ist mit Trainer und mit einem Auftaktsieg.
Genau. Das finde ich auch. Hat man ja auch schon anders erlebt.
Das stimmt. Markus Fiedler ist auch ein Neuer.
In Magdeburg.
Direkt
mal die Niederlage kassiert.
Das Spiel verloren, war aber jetzt nicht die schlechtere Mannschaft, finde ich. Gegen Braunschweig, die das schon irgendwie dann per Lucky Punch und in Unterzahl gezogen haben. Nichtsdestotrotz.
Ich glaube, das war aber tatsächlich auch entscheidend, dass Magdeburg auf einmal mit der Überzahl nichts anzufangen wusste.
Ja, das war zu sehen. Nichtsdestotrotz kommt er von der Mannschaft Stuttgart 2, hat da den Klassenerhalt geschafft. Ich glaube, dass sie mit dem Klassenerhalt oder mit dem Kampf um den Klassenerhalt jetzt relativ wenig zu tun haben werden. Die waren schon auch ganz gut, die sollten halt nur mal irgendwie Heimspiele dann auch gewinnen in dieser Saison, ne? Weil wenn das jetzt wieder so eine Lappalie wird wie in der letzten Spielzeit, dann könnten die Punkte dann am Ende fehlen. Aber da würde ich jetzt erstmal ruhig bleiben auf Magdeburger Seite.
Ja, ich fand es ein bisschen schade, die haben ihr Team ja ziemlich zusammengehalten, aber von dem Selbstbewusstsein aus der vergangenen Saison war nicht mehr so viel dabei. Klar, wahrscheinlich war da der Abgang von Tietz auch ein Thema.
Ja.
Das, jetzt gegen Dresden musst du dann aber halt, finde ich, in Dresden sogar musst du gewinnen.
Ja.
Wenn du da halt wirklich unten nichts mit zu tun haben willst.
Das stimmt. Über einen haben wir schon gesprochen, der trainiert den SC Paderborn. Wie heißt der?
Ralf Kettelmann.
Genau, der ist neu, folgt auf Lukas Kwasniok und macht eigentlich als Trainer ziemlich viel richtig, denn er hat seine erste Profistation beim SC Paderborn.
Und ja, und hat einen ähnlichen Werdegang, also zumindest einen ähnlichen Beginn wie Kwasniok mit dem KSC, ja, mit der Jugend.
Hat zuletzt U19 KSC gemacht, macht gerade seine Pro-Lizenz, hat einen Heimsieg zum Start geschafft in der 90. plus 9 gegen Kiel. Das ist ein gutes Omen, finde ich, generell für die Ostwestfalen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt diese SCP-DNA jetzt nicht unbedingt verloren haben. Ja. Die spielen einfach bis zum Ende Fußball und dann gewinnen die auch Spiele gegen Absteiger. Von daher herzlich willkommen.
Ich finde es auch ganz schön. Ich glaube, das ist ein Typ, der auch eher zu Paderborn passt. Lukas Kwasniok war für mich immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu viel fordernd und eher so, ja, der passt vielleicht wirklich jetzt ganz gut nach Köln. Aber Paderborn ist ja eher so eine Mannschaft gewesen, die sich dann auch mal im Schatten bewegt hat und hat jetzt einen Trainer, der dazu passt, finde ich.
Ja, genauso wie Alexander Ende und Münster, Fragezeichen.
Ey, ich finde es so schade, dass Markus Anfang gerade nicht in der Liga ist. Wieso wenn man Anfang und Ende in der Liga hätte. Jeder Reporter hätte sich auf die Duelle zwischen den beiden gefreut.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde trotzdem, Münster hat da auch wieder eine gute Entscheidung gemacht oder getroffen. Es ist tatsächlich so, dass die irgendwie auch weiter Fußball spielen, auch wenn es gegen die läuft. Das war ja letzte Saison auch so. Da haben sie viele Punkte nicht gemacht, weil sie knapp verloren haben. Das ging jetzt schon wieder los.
Ja.
Aber am Ende haben sie die Klasse gehalten.
Am Ende?
Genau.
Am Alexander Ende.
Und das ist halt das Ding. Und ich glaube, jeder Münsteraner, jede Münsteranerin würde so eine Saison nochmal unterschreiben, weil sie am Ende die Klasse gehalten haben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Natürlich am besten mit Alexander Ende zum Schluss noch als Trainer. Mir hat es imponiert, dass die zu 10 wiedergekommen sind beim KSC. Zwischenzeitlich Ausgleich. Dann am Ende doch verloren. Ich glaube, jetzt haben die ihr erstes Heimspiel. Diese neue Westtribüne ist da fertig. Da wird es wieder eine Euphorie geben. Und die spielen, glaube ich, gegen unten. Aber ob sie dann auch ganz unten reinrutschen am Ende der Saison, das wage ich noch zu bezweifeln, weil es wirkt auf mich wie ein Team.
Spielen jetzt gegen Paderborn.
Ja.
Ja, also Moral auf jeden Fall hatten sie vergangene Saison auch schon. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr nicht mehr reichen wird, wenn du immer knapp dran bist, aber es nicht für den Siegtreffer reicht und dass das irgendwann frustriert. Aber dafür kenne ich Alexander Ende auch zu wenig, um zu sagen, ob das der richtige Trainer ist, der dann die richtigen Worte findet, um die nächste Woche irgendwie nochmal dann anzugehen.
Dasselbe habe ich gedacht bei Greuther Fürth tatsächlich.
Thomas Kleine.
Thomas Kleine ist da jetzt fest
verwandt
installiert.
Mit dir?
Nein, nicht verwandt oder verschwägert. Ich habe ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball. Nein, kleiner Spaß. Nein, es ist natürlich so eine Kleeblattlösung intern. Und das tut denen, glaube ich, ganz gut. Ich hätte denen nicht viel zugetraut, vor allen Dingen gegen so ein bissiges Dresden, das aus der dritten Liga kommt und so. Am Ende wurde es
Fürth
dann schon...
Dresden hat schon mitgeholfen,
genau, ein bisschen leicht
sagen,
gemacht.
Ein bisschen naiv verteidigt.
Ich finde trotzdem, das musst du erstmal gewinnen, das Spiel. Und du hast halt einen Footgoy vorne drin, der Tore macht.
Noch,
ja, ich glaube, Eintracht Frankfurt hat eine Rückkaufoption irgendwann mal. Ich weiß nicht, wann die gilt oder
der
so.
Hat einen Vertrag bis 27, ne?
Genau, bei Fürth, ja. Tut der Liga gut, ist ein geiler Kicker, traut sich was und wenn er Begleitschutz kriegt, dann macht er auch die Tore. Von daher finde ich das einen überraschenden Auftakt von Fürth, aber am Ende auch verdient. Deswegen Thomas Kleine, good job.
Ja, gehe ich mit. Muss er aber halt jetzt auch auf Dauer beweisen. Also ja, das ist halt, bei Fürth ist für mich auch ein Team, Potenzial wäre da, um oben mitzuspielen, aber du schaffst es immer, das so zu zerstören, in Anführungszeichen, dass du halt unten drin bist.
Ja. Ich finde generell, der Abstiegskampf wird deutlich interessanter werden und mehr Teams, glaube ich, involvieren als der Aufstiegskampf in dieser Saison.
Oh, da musst du dich mal mit Jens austauschen. Ja? Da sieht es ja genau umgekehrt.
Vielleicht darf ich ja nochmal wiederkommen, dann können wir da mal drüber sprechen. Und ich kann mich auch gerne mal mit Jens streiten.
Ja, mach mal.
Freue ich mich drauf.
Ja, bin ich dabei. Das werde ich mir auf jeden Fall
Reibung
dann anhören.
Erzeugen.
Uns fehlt noch Eintracht Braunschweig, das einzige Team, das auswärts gewonnen hat.
Ja, wir kommen jetzt von Reibung erzeugen auf Heiner Backhaus.
Ja, passt doch, oder?
Also ganz genau. Ich glaube, das ist ein Typ, der spricht Fußball, der weiß, woher der kommt. Ich glaube, der hat als Spieler irgendwie 20 Vereine gehabt. Der hat irgendwie in Malta gespielt und dann Juventus Turin geschlagen als Spieler und Gegenspieler war Nedved damals und so. Und dann hat er diese Trainerlaufbahn begonnen und kam jetzt über Aachen nach Braunschweig und hat immer eine Mannschaft auf dem Platz, habe ich das Gefühl. Das war auch letztes Jahr bei Aachen so. Und das ist wichtig, vor allen Dingen, weil Braunschweig ja nicht mehr so tief unten reinrutschen will.
Ja, vor allem hat Braunschweig Rayon Philippe verloren.
Genau.
Das ist teuer.
Und am Ende, glaube ich,
teuer werden.
Wissen die das richtig einzuschätzen, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dass, also wenn die fünfmal so gegen Magdeburg spielen, dann gewinnen die halt auch einmal nur Und das war eben dieses Mal. Sie haben mit Lino Tempelmann einen wichtigen Mann verpflichtet. Mehmet Can Aydin hat das Tor gemacht. Ganz sympathisch. Er hat geschossen, weil er nicht mehr laufen konnte und hat dann auch noch getroffen.
Ja,
hat er stimmt. selbst gesagt. Heiner Backhaus weiß das, glaube ich, gut einzuschätzen. Die sind stärker, glaube ich, zu betrachten als letzte Saison. Mal gucken, wofür es dann reicht. Aber auch Heiner Backhaus ist eine Bereicherung, glaube ich, für die Liga. Und alle, die wir jetzt genannt haben, machen irgendwie schon Bock. Also das ist schon auch an der Seitenlinie.
Ja.
Sind es Typen und ich habe da total Lust drauf, die weiter zu beobachten in den nächsten Wochen.
Also ich habe tatsächlich noch sehr viele Fragezeichen, aber es war halt erst der erste Spieltag.
Ja.
Hat sich ein bisschen angefühlt wie früher, als der erste Spieltag DFB-Pokal war und du danach dachtest so, ja, ich weiß jetzt aber immer noch nicht.
Ja, also es ist tatsächlich also so, es war noch sehr wild. Alle dürfen unentschieden spielen, ne? Last time I checked. Also es ist nicht so, dass es ein K.O.-Wettbewerb ist, die zweite Liga.
Nee, aber ich fände es okay, wenn es, ja. Also ich meine, es wird ja auch offensichtlich so lange nachgespielt, bis es einen Sieger gibt. Auf dem einen oder anderen Platz. Nee, ja. Also ich bin Fan von dieser zweiten Liga. Ich bin noch kein Fan von den Nachspielzeiten. Kann sich noch ändern, weiß ich jetzt nicht genau.
Ich bin froh, dass wir nicht über Handspiele geredet haben, auch wenn wir das hätten machen können, glaube ich. Das lassen wir mal weg. Ich finde, es macht so viel Lust, einfach diese zweite Liga zu betrachten. Die Fans sind da, die Mannschaften sind da, alle wollen gewinnen. Keiner spielt unentschieden und so kann es gerne weitergehen.
Auf jeden Fall. Und das hören wir uns dann an am Wochenende.
Genau.
Da gibt es nämlich die zweite Liga wieder live in der Sportschau-App auf sportschau.de. Ich habe richtig Bock. Und dann nächste Woche DFB-Pokal.
Und jetzt ist auch dann so, dass wir dann Sonntag wieder aufzeichnen?
Machen wir, wenn die Bundesliga dann auch wieder dabei ist. Das heißt jetzt Vorschau, dann ein schönes Fußballwochenende, dann geht's rein in den DFB-Pokal und dann sind wir wieder da.
Na gut. Tschüss.
Ciao.